Ja, hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast-Reihe Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die weitgehend verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Das Ganze ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Heute habe ich einen besonderen Gast neben mir am Mikrofon und das ist Klaus. Hallo Klaus.
Hallo.
Klaus ist Lehrer, inzwischen pensionierter Lehrer mit über 40 Jahren Berufserfahrung. Und obwohl er inzwischen pensioniert ist, arbeitet er nach wie vor im Schuldienst als Vertretungs- oder Aushilfslehrer. Und das Thema, über das ich mit Klaus heute sprechen möchte, ist Stress, aber auch berufliche Zufriedenheit und wie die sich entwickeln kann. Klaus, vielleicht kannst du uns zunächst mal in ein paar Sätzen an deinem beruflichen Werdegang teilhaben lassen. Deine Entscheidung, Lehrer zu werden, war ja kein spontaner Entschluss, sondern der hat sich ja zunächst mal entwickelt.
Ja, Lehrer war der Beruf, den ich eigentlich gar nicht ergreifen wollte, weil mein Vater war Lehrer, mein Großvater war Lehrer, also wollte ich auf keinen Fall Lehrer werden. Ich habe Biologie studiert, habe in der Forschung gearbeitet, habe dann daneben am Oberstufenkolleg Bielefeld 2 Jahre Unterrichtserfahrung gesammelt und habe gemerkt, dass das viel mehr Spaß macht als Forschungsarbeit, am Schreibtisch zu sitzen, Protokolle auszuwerten, 95% Schreibtischarbeit, so habe ich mir Forschung nicht vorgestellt und ich habe gemerkt, Arbeit mit Schülern ist unvergleichlich viel spannender. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich meinen Beruf gewechselt habe und jetzt seit 40 Jahren Lehrer bin.
In dem Moment, in dem du gewechselt hast, hattest du natürlich aufgrund deines Wunsches, anders zu arbeiten und mit Schülern zu arbeiten und ja auch schon wusstest, dass dir das sehr viel Spaß macht, da hattest du ja auch schon ein entsprechendes Engagement. Du bist also mit Sicherheit mit einer hohen Leistungsbereitschaft in deinen Beruf gestartet.
Ja, ich hatte das Glück, meine ersten Unterrichtserfahrungen am Oberstufenkolleg, also bei einer Experimentierschule, zu sammeln und habe gemerkt, dass Lehrersein ein toller Beruf ist, weil man sehr viel erreichen kann. Es gibt kaum einen Beruf, an dem man schneller und direkter ein Erfolgs- oder Misserfolgserlebnis hat. Das heißt, dieses Feedback, ob man gut arbeitet, ist so unmittelbar und das fand ich auch immer sehr motivierend. Also immer gleich zu spüren, du bist gut oder du bist schlecht.
Da war natürlich irgendwann der Schritt von dieser Experimentierschule in Bielefeld an eine Berliner Schule, letztlich an ein Berliner Gymnasium, aber dann doch ein relativ großes aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen, denen die unterschiedlichen Schulsysteme dann doch bieten.
Richtig, das war ein, man könnte fast sagen, ein Kulturschock, als ich nach Berlin kam. Das normale Gymnasium hat mit dem, was mich dazu gebracht hat, Lehrer zu werden, nur relativ wenig zu tun. Der permanente Druck, der in einem normalen Gymnasium auf Schüler ausgeübt werden muss durch uns Lehrer, war etwas, was für mich, als ich am Oberstufenkolleg gelernt habe zu unterrichten, völlig fremd war. Das heißt, wir arbeiteten in erster Linie mit der Motivation der Schüler und wir waren diejenigen, die sie bei ihrer Leistung begleitet haben und unterstützt haben. Das heißt, wir waren nicht diejenigen, die kontrolliert haben. Wir waren Lehrer und Lernbegleiter. Und das ist etwas völlig anderes, als was ich in der normalen Schule erlebt habe, wo ich in erster Linie auch Kontrolleur war und Schüler zu disziplinieren hatte und ihre Lernleistung zu bewerten hatte.
Das bedeutet, dass du mit den Anforderungen, denen du von Seiten des herkömmlichen Gymnasiums und auch von Seiten deines Dienstherrn konfrontiert warst, dann doch nicht so richtig glücklich warst.
Ja, so könnte man sagen. Als Lehrer in einem normalen Gymnasium ist man nicht in erster Linie Lernbegleiter der Schüler, das heißt auf der gleichen Seite, sondern man sitzt auf der anderen Seite des Tisches, man beurteilt die Schüler und stuft sie ein. Und diese Art der Arbeit war für mich immer sehr stressig und unbefriedigend, weil sie auf der anderen Seite von den Schülern immer so eine Gegenbewegung ausgelöst hat. Das heißt, sie mussten sich gegen Lehrer zur Wehr setzen. Wir waren nicht auf der gleichen Seite und haben gesagt, wir wollen mal versuchen, das Bestmögliche aus euch rauszuholen und ich helfe euch dabei, sondern ich war immer derjenige, der sie zu beurteilen hatte, in Schubladen zu packen hatte, zu bewerten hatte und auch zu bestrafen hatte. Und damit war ich auf der anderen Seite und war eigentlich häufig ein Gegner der Schüler.
In gewisser Weise gehört natürlich auch zu unserem Schulsystem die Bewertung, Beurteilung und auch Aufsicht, Erziehung. Das sind ja alles Aspekte, die dazugehören. Aber die Entscheidungsspielräume, die wir da drin haben, die scheinen mir dann doch für dich nicht groß genug gewesen zu sein, um dich zufrieden zu machen.
Na, was heißt schon zufrieden machen? Ich meine, man kann auch mit dem System leben, indem man einfach sagt, das sind die unangenehmen Dinge, die mache ich halt. Versuche auch, das so transparent wie möglich zu halten für die Schüler, um zu zeigen, das ist nichts, was mir jetzt hier Spaß macht, sondern ich muss es machen und wir machen es so gut wie möglich. Und ich ziehe das, was mir Spaß macht am Lehrerberuf, aus anderen Dingen und versuche wirklich dann, diesen Spagat hinzubekommen, zwar auf der einen Seite der Beurteiler für die Schüler zu sein, aber auf der anderen Seite sagen, so, aber jetzt bin ich in dieser Situation nur derjenige, der euch hilft und euch beim Lernen begleitet. Mhm. Und ich glaube, das ist mir auch über weite Teile gelungen, das auseinanderzuhalten. Und ich glaube, sonst hätte ich den Beruf auch nicht 40 Jahre durchgehalten.
Bis dahin haben wir ja jetzt von Problemen gehört, die mit Sicherheit jeder Lehrer nachvollziehen kann oder jede Lehrerin. Aber was unsere Hörer jetzt noch nicht wissen, das ist, dass du ja zwischenzeitlich tatsächlich wegen eines Burnout-Syndroms eine Zeit lang eine Auszeit nehmen musstest und dann wiedergekommen bist. Vielleicht magst du einige Sätze darüber sagen, wie sich diese Situation für dich entwickelt hat.
Ja, im Nachhinein kann man es natürlich relativ gut sagen, wie sich das entwickelt hat. Während der Entwicklung selbst kriegt man es nicht mit. Man ist dann wie der Drogenabhängige, der sagt, ich bin nicht abhängig, ich kann jederzeit aufhören. Die ganzen Symptome, die sich gezeigt haben im Vorfeld des Zusammenbruchs, waren für Außenstehende zu sehen, wären auch für jeden Arzt, wenn ich damals zu einem Arzt gegangen wäre, sofort sichtbar gewesen. Für mich waren sie es nicht. Ich selber empfinde mich als sehr belastungsfähig und hätte nie gedacht, dass ich an den Punkt komme, dass alles über mir zusammenschlagen könnte. Einer der Hauptgründe, das ist mir jetzt hinterher klar geworden in der Therapie, war der, dass ich ein Perfektionist bin und dass ich alles immer sehr gut machen will. Und dass ich mit halbherzigen Lösungen nie zufrieden war. Das heißt, der Grad der Selbstausbeutung ist bei denjenigen, die immer perfekter sein wollen, sehr viel höher als bei anderen. Das geht auch, wenn man sich selber als belastungsfähig empfindet, eine Zeit lang gut oder eine lange Zeit gut, bei mir über 30 Jahre. Und dann war irgendwann der Akku leer und das ging dann ziemlich schnell.
Was waren denn ganz konkret die ersten Symptome, als du gemerkt hast, dass es so nicht weitergeht, dass etwas passieren muss?
Na, die ersten Symptome hat meine Frau gemerkt. Sie hat gesagt, du hast überhaupt keinen Spaß mehr an dem, was du machst. Du meckerst nur noch rum. Du bist gereizt. Ja, und vor allen Dingen einfach, dass ich ja eigentlich an allem rumzumeckern hatte. Dass mir nichts mehr richtig gefallen hat. Die Schüler waren doof, die Kollegen waren doof. Die ganze Situation, Unterrichtssituation war unbefriedigend. Die Klassen wurden immer größer. Der Senat tat immer weniger. Das heißt, ich habe immer nur noch das Negative gesehen.
Also Auswirkungen auf das psychische Gleichgewicht, auf die Ausgeglichenheit, ja. Auch körperliche Auswirkungen?
Ja, auch körperliche Auswirkungen. Ich hatte dann Herzrhythmusstörungen. Es wurde untersucht, es wurde nichts gefunden, körperlich. Und mir wurde ganz klar gesagt, es ist stressbedingt.
Ab diesem Zeitpunkt, wo dir also aufgrund des Feedbacks einerseits, aber vielleicht auch aufgrund einer ärztlichen Diagnose klar war, dass da etwas nicht so ist, wie es sein sollte, hattest du da das Gefühl, dass man dich von Seiten deines Dienstherrn ernst nimmt mit diesen Problemen und dass man da hinter dir steht?
Nein, das Problem ist, ich glaube, ich habe das Problem ja selbst nicht gesehen und deshalb auch gar nicht artikulieren können. Die Überbelastung, die ich unterbewusst gespürt habe und wo mein Körper entsprechend darauf reagiert hat, ist ja nichts, was ich mir bewusst klar gemacht habe. Und natürlich auch anderen nicht klar gemacht habe. Mein Dienstherr und meine Kollegen, die haben eigentlich nur meinen Unmut, meine schlechte Laune manchmal, meine Wutausbrüche und so weiter mitbekommen, ohne sie zuordnen zu können. Ich selber konnte sie nicht zuordnen. Erst im Nachhinein ist mir klar geworden, dass das alles Symptome waren, die auf einen bevorstehenden Zusammenbruch hindeuteten. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht sollten Vorgesetzte geschult werden, solche Symptome bei Kollegen zu erkennen. Ich glaube aber, die Kollegen selber sollten soweit geschult werden, es bei sich und bei anderen zu erkennen, dass wir uns selber helfen, bevor es zu spät ist. Und dann entsprechend darauf reagieren und vielleicht vorher ein bisschen Druck abzulassen aus dem Kessel.
Was war denn letztlich für dich der Weg heraus aus diesem Kreislauf?
Der Weg zurück aus dem Kreislauf kam eigentlich erst nach dem Zusammenbruch.
Das heißt, du warst tatsächlich in der Schule, bis du zusammengeklappt bist?
Ja, das ging innerhalb von weniger als 4 Wochen. Ich bin krank geworden vor Weihnachten, wollte eigentlich vor Weihnachten schon wieder zurückkommen. Es ging nichts. Dann war ich direkt nach Weihnachtsferien beim Therapeuten und der hat gesagt, Ja, klarer Fall von Burnout. So schnell kommen Sie nicht wieder in die Schule zurück. Sie müssen mit einem Jahr Pause rechnen. Das war ein Schock, weil ich natürlich nicht damit gerechnet hatte. Ich hatte gedacht, das ist jetzt... Natürlich wusste ich, dass es Burnout gibt, aber doch nicht bei mir. Ich war da extrem belastungsfähig.
Und dann hattest du aber dieses Jahr?
Es war sogar im Endeffekt anderthalb Jahre.
Und du bist dann mit dem Hamburger Modell wieder eingestiegen?
Ja. Also
mit reduzierten Stunden?
Ja. Ich sollte dann eigentlich früh pensioniert werden, aber nach einem Jahr intensiver Therapie habe ich gemerkt, ich fühle mich wieder gut. Und ich war ja sehr gern Lehrer immer. Und ich wollte jetzt die letzten Jahre wieder zurückkommen. Ich hatte ja noch einige Jahre vor mir und die wollte ich wieder mit dem Spaß unterrichten, mit dem ich zu Anfang Lehrer war, also die ersten 20 Jahre. Und das hat auch geklappt, denn in der Therapie habe ich gelernt, die Stoppzeichen zu lesen. Und ich habe gelernt, Nein zu sagen und damit meine Arbeitsbelastungsgrenze herunterzufahren. Und ich finde, das ist etwas, das könnte ich jedem empfehlen, diese Stoppschilder lesen zu können. Denn wir sehen sie permanent vor uns, aber wir wissen auch, es gibt solche Stoppschilder, aber es gibt sie immer nur für andere. Zu akzeptieren, es gibt sie für mich und dann persönliche Strategien zu entwickeln, wie ich auf diese Stoppschilder reagiere. Eine wesentliche Sache war für mich dieses, das habe ich in der Therapie gelernt, Nein sagen lernen. Wenn jemand sagt, kannst du das auch noch machen? Einfach ohne schlechtes Gewissen zu sagen, nein.
Mit deiner Erfahrung, die du jetzt aus deiner eigenen Situation, aber auch aus der Therapie hast, hast du mit Sicherheit ja auch einen relativ scharfen Blick auf Kollegen und Kolleginnen, bei denen du das Gefühl hast, die bräuchten dringend Hilfe oder Unterstützung, weil sie sind auf einer ähnlichen schiefen Ebene.
Ja, obwohl ich sagen muss, diese schiefe Ebene, die beginnt ja sehr, sehr sanft. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kollegen, die sich in diesem Anfangsteil befinden, der auf einen möglichen Zusammenbruch hinauslaufen könnte, ausgesprochen beratungsresistent sind. Man fühlt sich dann als Kollege so immer so als Besserwisser. Ach, bei dir war das so, aber bei mir ist das ganz anders.
Aber nun ist es ja auf der anderen Seite tatsächlich so, dass nicht jeder, der so diesem Stress ausgesetzt ist, tatsächlich einen Burnout erleidet. Es gibt ja auch Kollegen, die unter demselben Druck offensichtlich Möglichkeiten haben, eine Kompensation herbeizuführen oder damit umzugehen.
Eine Möglichkeit könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn sie intuitiv das tun, was ich erst in der Therapie gelernt habe. Das heißt, den Druck in eine andere Richtung auszuweichen, Nein sagen lernen, Entspannungstechniken zu lernen. Also selber runterfahren können, auch im Urlaub einfach mal abschalten können, den Laptop, das Handy nicht mitnehmen, Klausuren nicht mitnehmen, einfach sagen, nein, jetzt bin ich an erster Stelle. Ich denke, manche Menschen können das sicherlich intuitiv und die sind sicher sehr gut geschützt gegen so etwas wie ein Burnout. Und andere, so wie ich, sind eher blind für diese Stoppschilder und sagen, ach, ich brauche das nicht und ich kann das jetzt auch noch machen und das Projekt mache ich doch auch noch mit, das interessiert mich und das ist doch toll. Nicht jeder wird einen Burnout bekommen, weil auch wenn sie mit ähnlicher Arbeitsbelastung rangehen, weil sie vielleicht unterschiedlich persönlich damit umgehen. Ich denke, man kann denjenigen helfen, die eben nicht in der Lage sind, sich intuitiv selbst zu helfen. Und denen kann sicherlich durch entsprechende Beratung, durch entsprechende Übungen gezeigt werden, dass sie besser mit sich umgehen können und sollten, um diese Möglichkeit eines Zusammenbruchs zumindest zu verhindern.
Entspannung ist da also ein
Entspannung ist ganz wichtig.
Ist ein Stichwort und Stress muss einfach kompensiert werden und unvermeidbare Phasen der Spannung, wie sie in dem Beruf nun mal auftreten und des Stresses, die müssen eben auch ausgeglichen werden und wer sich damit schwer tut, der sollte möglicherweise Unterstützung suchen.
Zum Beispiel, die Ferien sind ja im Prinzip relativ lang bei uns. Wenn man aber am Ende der Ferien das Gefühl hat, jetzt beginnt erst die Entspannung und jetzt bräuchte ich noch 3 Wochen, dann war offensichtlich vorher die Belastung so groß, dass da auch schon was runtergefahren werden muss. Denn wer es nicht schafft, er sich in 4 Wochen zu entspannen, bei dem ist vorher schon was schiefgelaufen. Und das finde ich auch zum Beispiel so ein Signal. Da muss ich während meiner Arbeitszeit versuchen, Bedingungen zu schaffen. Und da muss ich auch mit meinem Dienstherrn darüber reden, dass ich gesund bleibe und nicht erst krank in die Ferien fahre und dann fast krank wieder aus den Ferien zurückkomme und dann in den nächsten Stress reingehe. Wer das so macht, der liegt irgendwann auf der Nase.
Klaus, vielen Dank erstmal für diese Ausführungen. Ich fand es insbesondere deshalb sehr interessant, weil es für manche vielleicht auch eine Ermutigung bedeutet, zu hören, dass man kein Weichei ist oder irgendwie unvollständig oder ungeeignet, wenn man Entspannung braucht, die man sonst im Alltag nicht findet und wenn man sich die halt auch sucht und wenn man sich dabei auch Hilfe sucht. Denn bevor aus einem kleinen Problem ein großes wird, sollte man rechtzeitig agieren. Und vielleicht ist das auch eine Sache, wo Kollegen untereinander aufeinander ein wenig aufpassen sollten.
Auf jeden Fall. Und ich denke, je mehr über diese Dinge geredet wird und dass es einfach nicht eine Sache ist, die nur wenige betrifft und auch nur die Schwachen betrifft. Im Gegenteil, es betrifft in erster Linie die Starken und es betrifft in Stressberufen wie Lehrer oder es gibt ja auch genügend andere, eine zunehmend größere Anzahl von Kollegen. Es ist wichtig, dass das ein Thema wird, über das auch gesprochen wird und das auch ganz offen meiner Meinung nach an Projekttagen angegangen werden sollte.
Ja. Gut, Klaus, dann vielen Dank für dieses spannende Interview und Bitte. Das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass Sie auch aus dieser Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein das eine oder andere zum Nachdenken mitnehmen konntet. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine und wir würden uns freuen, wenn wir euch für unsere Arbeit oder unsere Podcast-Reihe Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!